Hass und Hillbillies, rassistische Ausschreitungen in Großbritannien, transfeindliche Hetze gegen Sportlerinnen und ein möglicherweise zukünftiger US-Präsident, der Kinderlosen demokratische Rechte entziehen will. Der Wochenrückblick aus feministischer Perspektive. Montag, 29. Juli. Am Montag vergangener Woche griff ein 17-Jähriger im britischen Southport eine Kindertanzgruppe an. Mit einem Messer tötete er 3 Mädchen im Alter von 6, 7 und 9 Jahren. Er verletzte 8 weitere Kinder und 2 Erwachsene. Die Misogynie der Tat ist kaum zu leugnen, wenn man bedenkt, dass es sich um einen Ferientanzkurs zur Musik von Taylor Swift handelte, an dem nur oder überwiegend Mädchen teilnahmen. Menschen im Internet haben aber erfahrungsgemäß ihre eigene Agenda bei schrecklichen Gewalttaten wie dieser, besonders wenn ein Messer involviert ist. So auch hier. Rechtsextreme verbreiteten schnell die Falschmeldung, beim Täter handle es sich um einen undokumentierten Geflüchteten, der kürzlich erst nach Großbritannien gekommen sei. Der rechte Journalist David Atherton hat auf Ex-Twitter mehr als 200.000 FollowerInnen und behauptete in einem inzwischen gelöschten Tweet, der Täter stehe angeblich auf der Beobachtungsliste des MI5, hätte psychische Probleme und sei ein Migrant aus dem Ärmelkanal. Nur wenige Stunden später stellten die Ermittlungsbehörden klar, dass der Täter in Cardiff geboren wurde, als Sohn ruandischer Eltern. Ein terroristisches Motiv wurde ausgeschlossen. Für RassistInnen und Neonazis spielt das natürlich keine Rolle. Sie nutzten die schreckliche Tat für ihre Zwecke. In Southport, aber auch in London, kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen von Neonazis, die muslimische Einrichtungen, nicht weiße Menschen und auch die Polizei angriffen. Hannah Rose, Analytikerin beim Institute for Strategic Dialogue, erklärte, für die Angriffe hätten verschiedene muslimfeindliche und antimigrantische Netzwerke mobilisiert. So hätten unter anderem Mitglieder der Patriotic Alternative, einer weißen nationalistischen Gruppe, sowie der English Defence League, in Telegram-Gruppen zu Protesten aufgerufen. Es sei deutlich geworden, dass die britische radikale Rechte immer noch in der Lage sei, schnell und gewaltsam zu mobilisieren. Im Verlauf der Woche kam es auch in anderen Städten wie Liverpool, Leeds, Manchester, Nottingham und Belfast zu gewalttätigen Ausschreitungen. In Hall wurden die Scheiben eines Hotels eingeworfen, in dem Asylsuchende untergebracht waren. Während der Mehrfachmord von Montag nicht als terroristisch eingestuft wird, sollte der darauffolgende rassistische Gewaltausbruch unbedingt so bezeichnet werden. Der britische Journalist Taj Ali beschreibt in einem Artikel für das muslimische Online-Magazin Hyphen, wie sich Angst und Schrecken in den muslimischen oder muslimisch gelesenen Communities ausbreiten. Die schlimmsten Auswirkungen seien bisher in nördlichen Städten mit kleinen muslimischen Gemeinden zu spüren gewesen. Dies stelle einen gefährlichen Strategiewechsel der Rechtsextremen dar, deren Anhänger sich in der Regel in großen Metropolen versammelten, schreibt er. Darüber hinaus würden durch die erfolgreiche Einschüchterung ganzer Gemeinschaften die Unterstützer ermutigt und ein Präzedenzfall für größere oder willkürlichere Angriffe anderswo geschaffen. Infolgedessen seien nicht nur die Muslime in diesen Gemeinschaften zunehmend gefährdet, sondern Minderheiten überall. Dienstag, 30. Juli. Fast ein Viertel der Mädchen und jungen Frauen unter 20, die in einer Beziehung sind, erleben Partnerschaftsgewalt. Das ergab eine Studie im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO, die in The Lancet veröffentlicht wurde. Rund 19 Millionen Menschen zwischen 15 und 19 Jahren betrifft das weltweit, vor allem aber im sogenannten globalen Süden. Während in Mitteleuropa 10% betroffen sind, haben in der Region Ozeanien 47% solche Erfahrungen gemacht. In Afrika südlich der Sahara beträgt der Wert 40%, heißt es auf tagesschau.de. Geld, Bildung, aber auch gesellschaftspolitische Strukturen beeinflussen der Untersuchung zufolge die Zahlen. Partnerschaftsgewalt gegen heranwachsende Mädchen sei in Ländern und Regionen mit niedrigem und niedrigem bis mittlerem Einkommen höher gewesen als in Ländern und Regionen mit hohem Einkommen. In Ländern mit einer höheren Schulbesuchsquote von Frauen an weiterführenden Schulen und in Ländern mit einem Erbrecht, das die Gleichstellung der Geschlechter fördert, sei die Prävalenz von Partnergewalt gegen heranwachsende Mädchen geringer, heißt es in der Studie. Auch in Gesellschaften, in denen Kinderehen häufiger sind, wird mehr häusliche Gewalt verzeichnet. Mittwoch, 31. Juli. In Deutschland kannten die wenigsten J.D. Vance. Wenn überhaupt, dann als Autor des 2017 in deutscher Übersetzung erschienenen Bestsellers Hillbilly Elegie. Das Buch will der Ullstein Verlag übrigens wegen der politischen Position des Autors nicht mehr neu auflegen. Inzwischen sollte der Name mindestens den Menschen ein Begriff sein, die sich auch nur am Rande für Politik interessieren, denn Donald Trump hat Vance zu seinem designierten Vize gemacht. Seit der Bekanntgabe am 15. Juli läuft es für den republikanischen Senator aus Ohio jedoch alles andere als rund. Vance, der führende PolitikerInnen der Demokraten als kinderlose Soziopathen bezeichnete, die laut ihm kein wirkliches Interesse an diesem Land hätten, gerät immer mehr in die Kritik. Am vergangenen Mittwoch fragte die Tagesschau, wird Vance zur Belastung für Trump? Und widmete der aktuellen Kampagne der Republikaner eine Analyse. Und auch ein Sprecher für den Parteitag der Demokraten, Alex Floyd, fand deutliche Worte. Vance sei ein realitätsfremder Ultra-Make-America-Great-Again-Widerling, der Freiheiten abschaffen und unsere Demokratie bedrohen und eine rechtsextreme Agenda für das Projekt 2025 verfolgen wolle. J.D. Vance, der die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, als Childless Cat Lady, also kinderlose Katzenfrau, herabwürdigte, fährt seit Jahren einen radikalen Kurs gegen jegliche Abweichung von der heterosexuellen Kleinfamilie. Unter anderem forderte er, Kinderlose sollen weniger demokratische Mitbestimmungsrechte haben als Menschen mit Kindern. Er sagte, wenn man in Amerika zur Wahl gehe, sollte man mehr Macht haben, mehr Möglichkeiten, seine Stimme in dieser demokratischen Republik zu erheben, als Leute, die keine Kinder haben. Wenn man nicht viel Zeit in die Zukunft des Landes investiere, dann sollte man vielleicht nicht annähernd die gleiche Stimme bekommen. Der 40-jährige Vater von 3 Kindern macht den Geburtenrückgang für den Untergang des Abendlands verantwortlich. Eine These, die in rechtsextremen Kreisen als der große Austausch bezeichnet wird. Weiße Frauen kriegen weniger Kinder, während sich nicht-weiße, insbesondere muslimische Menschen, vermehren würden. Die Folge? Das Aussterben der weißen Rasse, der schlimmste Albtraum der RassistInnen. Schuld daran sind übrigens der Feminismus, Migrationsbewegung und laut Vance auch die Eliten, die den Menschen Angst vor der Klimakatastrophe einredeten. Zu seinen Plänen zur Förderung der Geburtenrate in den USA gehören selbstredend auch das Verbot von Abtreibungen und Einschränkungen des Rechts auf Scheidung. Kamala Harris ist übrigens Stiefmutter von 2 inzwischen erwachsenen Kindern. Donnerstag, 1. August. Seit Donnerstag können sich Menschen über 18 Jahren, die eine deutsche oder die Staatsbürgerschaft eines anderen EU-Landes bzw. eine Aufenthaltserlaubnis haben, für die personenstandsrechtliche Änderung des Namens und Geschlechtseintrags anmelden. Minderjährige brauchen die Zustimmung der Sorgeberechtigten. Unter 14 Jahren ist zudem eine vorgegangene Beratung vorgeschrieben. Mit Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes am 1. November können Geschlechtseintrag und Vornamen gegenüber dem Standesamt selbst erklärt werden. Es ist keine medizinisch-psychologische Begutachtung mehr vorgeschrieben. Der Gesetzgeber hat allerdings eine 3-monatige Wartezeit ins Gesetz geschrieben, warum auch immer, und dementsprechend beginnt die Anmeldungsfrist bereits am 1. August. Eine weitere Voraussetzung zur Änderung oder Streichung des Geschlechtseintrags ist die Wahl eines geschlechtseindeutigen Namens. Personen, die den Eintrag divers wählen möchten oder den Eintrag streichen lassen wollen, müssen sich dementsprechend einen geschlechtsambivalenten Namen geben lassen, der weder eindeutig männlich noch weiblich ist. Erste Erfahrungsberichte zeigen, dass die Standesämter die neue Regelung unterschiedlich auslegen. Während im Gesetz nirgendwo etwas über die Anzahl der Vornamen steht, behaupten einige Behörden, die Anzahl der Vornamen dürfte nicht geändert werden. Auf der Website sbgg.info hat ein Bündnis verschiedener Verbände und Interessenvertretungen hilfreiche Informationen zum Ganzen zusammengestellt. Freitag, 2. August. Eine gute Nachricht in der letzten Woche war auf jeden Fall ein Urteil des Landgerichts Halle. Das Urteil bestätigte am Freitag, dass der notorische Rechtsextremist Sven Liebig wegen Volksverhetzung und übler Nachrede für 1,5 Jahre ins Gefängnis muss. Liebig hatte unter anderem in seinem Nazi-Online-Shop einen Baseballschläger mit der Aufschrift Abschiebehelfer vertrieben. Volksverhetzung, wie das Gericht bestätigte. Der Rechtsextremist, der seit Jahren insbesondere in Halle sein Unwesen treibt und antifaschistische AktivistInnen beleidigt und bedroht, konnte dies lange Zeit recht unbehelligt tun. Immer wieder wurden Verfahren gegen ihn eingestellt. Oftmals mit nicht nachvollziehbaren Begründungen, sagte Valentin Hacken zur Taz, der als Teil des Bündnisses Halle gegen Rechts auch den Prozess beobachtete. Diese besorgniserregende Untätigkeit der Staatsanwaltschaft in Halle ist auch Thema des sehr hörenswerten Podcasts Extrem Rechts, der Hasshändler und der Staat. Samstag, 3. August. Am Samstag jährte sich der Völkermord an den JesidInnen zum 10. Mal. Mindestens 5.000, andere Quellen sprechen von 10.000 Menschen, wurden vor 10 Jahren vom selbsternannten Islamischen Staat ermordet. Mehr als 7.000 Frauen und Kinder wurden verschleppt, vergewaltigt und versklavt. Hunderttausende JesidInnen mussten fliehen, viele von ihnen leben bis heute in Flüchtlingslagern, zum Beispiel im Irak. Doch die irakische Regierung macht Druck, will die Lager schließen und die Menschen vertreiben, ohne dass es einen sicheren Ort für sie gibt. Grundsätzlich wäre es gut, wenn die Jesidinnen und Jesiden endlich die Lager verlassen und ein normales Leben führen könnten. Doch genau das passiere nicht, denn die Jesidinnen und Jesiden könnten in ihrer Herkunftsregion Sinjar im Irak nicht sicher leben und auch in anderen Regionen im Irak nicht. Ohne diese Camps drohten sie obdachlos, mittellos und schutzlos zu werden. Zudem verlören sie ihre Schulen und ihre Gesundheitsversorgung, betont Shouk Mohammed vom Wadi e.V. in einer gemeinsamen Erklärung mit ProAsyl e.V. ProAsyl-Geschäftsführer Karl Kopp appelliert an die Bundesregierung, endlich einen bundesweiten Abschiebestopp zu beschließen. Aus Deutschland dürfen keine Opfer des Völkermords abgeschoben werden. Die JesidInnen brauchen Sicherheit und ein Bleiberecht hier. Statt den Überlebenden dieses vom Bundestag anerkannten Genozids diese Sicherheit zu gewähren, droht die Abschiebung an den Ort des Völkermords. Sonntag, 4. August. Die Federgewichtboxerin Ling Yuting aus Taiwan gewann am Sonntag bei den Olympischen Spielen gegen die Bulgarin Svetlana Staneva. Ling Yuting, die mal erzählt hat, dass sie mit dem Boxen anfing, um ihre Mutter vor der häuslichen Gewalt beschützen zu können, war bereits vor dem heutigen Viertelfinalkampf massiver Hetze ausgesetzt. Sie und eine weitere Boxerin, Iman Khalif aus Algerien, wurden als Transfrauen oder Männer bezeichnet, deren Teilnahme an den Spielen unzulässig sei. Der Hass, die Falschbehauptungen, die rassistische, misogyne und transmisogyne Hetze nahmen in wenigen Tagen ein solches Ausmaß an, dass sich das Olympische Komitee gezwungen sah, eine offizielle Erklärung zu den Sportlerinnen abzugeben. Darin heißt es, man habe in Berichten irreführende Informationen über zwei Athletinnen gesehen, die an den Olympischen Spielen Paris 2024 teilnehmen. Die beiden Athletinnen nehmen seit vielen Jahren an internationalen Boxwettbewerben in der Kategorie der Frauen teil, unter anderem an den Olympischen Spielen Tokio 2020, an Weltmeisterschaften der International Boxing Association, IBA, und an von der IBA sanktionierten Turnieren. Die Disqualifizierung der beiden Frauen bei den IBA-Weltmeisterschaften letztes Jahr nennt das Olympische Komitee plötzlich und willkürlich und ohne ein ordentliches Verfahren. Weiter erklärte das Komitee, die gegenwärtige Aggression gegen diese beiden Sportlerinnen beruhe ausschließlich auf dieser willkürlichen Entscheidung, was so nicht ganz richtig ist. Die gegenwärtige Aggression ist vielmehr das Ergebnis einer seit Jahren andauernden und sich radikalisierenden transmisogynen Stimmungsmache, die am Donnerstag nach dem Weltschwergewicht-Achtelfinale überkochte, als Iman Khalif ihre italienische Gegnerin besiegte. Die bekanntermaßen transfeindliche Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling nannte Iman Khalif einen Mann, der wisse, dass er von einer frauenfeindlichen Sportorganisation geschützt wird, die sich an der Not einer Frau erfreue, der er gerade einen Kopfschlag versetzt habe. Und Alice Schwarzer sagte zur Neuen Osnabrücker Zeitung, der tragische Boxkampf sei ein Beleg gegen die Behauptung, dass ein als Mann geborener Mensch durch Hormone und Operationen einen Körper wie eine Frau haben könne. Frauen, die nicht dem kolonialen Bild von weiblicher Zartheit entsprechen, die zu wenig Kurven und zu viele Haare für dieses Bild haben, sind seit jeher Angriffen ausgesetzt, die ihr Geschlecht in Frage stellen. Die südafrikanische Leichtathletin Caster Semenya ist das vielleicht berühmteste Beispiel, aber es trifft regelmäßig so viele Frauen, insbesondere solche, die nicht weiß sind. Das Motiv? Rassismus. Darauf machen antirassistische, genauso wie transweibliche AktivistInnen seit Jahrzehnten aufmerksam. Nur hört ihnen kaum jemand zu. Dass sich im Falle von Iman Khalif und Ling Yuting nun zahlreiche JournalistInnen und Prominente auf die Seite der AthletInnen stellen, ist zwar prinzipiell ein schönes Zeichen, zeigt aber auch die tiefsitzende Transmisogynie der Debatte. Die sind ja gar nicht trans, ist der Grundton der Solidarisierung. Und dieses vermeintlich schlagende Argument basiert darauf, dass hier Cis-Frauen zu Unrecht als trans bezeichnet werden. Ein progressiver Ansatz erkennt Transfeindlichkeit jedoch nicht erst, wenn Cis-Frauen davon fälschlich betroffen sind, sondern schützt tatsächliche Transfrauen, die genauso ein Recht haben, am sportlichen Wettkampf teilzunehmen, wie ihre Cis-Geschlechtsgenossinnen. Das alles habe ich mir übrigens nicht ausgedacht, sondern es ist das Ergebnis der Arbeit von Transmenschen, insbesondere Transfrauen, die hier die Expertise haben, die der aktuellen medialen Auseinandersetzung komplett zu fehlen scheint. Das war der feministische Wochenrückblick in Aktuell bei Radio Blau, gelesen von Marie-Charlotte. Geschrieben wurde der Rückblick von Ulla auf feminismus.de mit Doppel-S am Ende. Dort gibt es auch Links zu weiterführenden Quellen. Ulla findet ihr auch bei Instagram als der Hase im Pfeffer.